I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayat.
Hallo, hallo, meine Süßigkeiten. Herzlich willkommen zum John Sinclair Podcast im Mai. Und heute spreche ich mit John himself. Jawohl, also beziehungsweise mit seiner Stimme, mit Dietmar Wunder. Bei uns ist das bei Lübbe Audio so. Einmal alle 18 Monate, zwei Jahre, muss ich mal mit John reden, damit der uns nicht verschütt geht in irgendwelchen Berichten von Sir Paul. Beziehungsweise, das ist dann immer so wie Kaffeekränzchen mit der Family. Jeder erzählt irgendwas, was wir gerade machen, was auch immer. Und dann fangen wir an zu spinnen. Beziehungsweise, wir planen Dinge. Und unsere Markenmanagerin, die lacht sich dann immer kaputt und sagt, ja, Kids spinnt ein bisschen weiter. Aber manchmal denken sie dann doch alle drauf rum und dann wird ein mini bisschen davon wahr. Ich erinnere mich, als ich das allererste Mal Dietmar Wunder interviewt habe, das war mein zweiter John Sinclair Podcast 2020. Und da haben wir uns über Live-Hörspiele unterhalten. Da ging es darum, dass es zu wenige davon gibt und wenn, dann immer nur so ein bisschen zwischen Tür und Angel auf irgendwelchen Cons oder Events, aber nie eigenständig. Und wir hatten dann die Idee, komm, lass uns doch mal so ein Live-John Sinclair-Hörspiel machen auf einer Burg oder so. Da haben die uns alle ausgelacht und da haben gedacht, ja, Kids, spinnt mal schön weiter. 4 Jahre oder 3 Jahre später, letztes Jahr, gab es dann mehrere eigenständige John Sinclair-Events in Hamburg und in Berlin und natürlich auf unserem 50-jährigen Jubiläum. Also, sie denken dann doch vielleicht drauf rum und machen es nicht ganz wahr vielleicht, aber wenigstens ein mini bisschen. Und dieses Mal ist es nicht anders. Wir reden natürlich über, was Dietmar gerade so macht und was für tolle Projekte er gerade macht. Aber wir spinnen natürlich auch ein bisschen rum. Das gehört zu einem Interview zwischen mir und John einfach dazu. Und diesmal geht es um eine John Sinclair Casting Show. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Aber ich höre jetzt auf, euch voll zu blubbern und wir machen weiter mit den Sinclair News. Ich fange mal mit dem Üblichen an. Am 30. Mai gibt es wie jeden Monat ein neues Hörspiel. Und zwar erscheint Folge 171 Carlys tödlicher Spiegel. Und
am 10. Mai, also heute, bringt Lübbe Audio was ganz Besonderes raus. Nämlich das Hörspiel Der Anfang in Dolby Atmos.
Leute, das ist so mega geworden. Das ist ein dreidimensionales Klangerlebnis, das euch mitten in das Geschehen hineinversetzt und eine einzigartige Atmosphäre bietet. Durch die zusätzlichen Audiokanäle im Surround und in den Höhen entsteht eine ganz neue Klangkulisse, die euch das Gefühl gibt, der Mittelpunkt des Hörspiels zu sein. Es ist so geil. Das Ganze gibt es im Fachhandel auf Blu-ray zu kaufen und ihr könnt das 3D-Erlebnis in einigen Städten als Kino für die Ohren erleben. Und mehr Infos dazu, wo und wann und so, gibt es auf johnsinclair.de bzw. im Newsletter. Und das war's schon mit den Sinclair News. Und ich halte jetzt einfach mal den Bubble und lasse Dietmar und mich im Interview sprechen. Beziehungsweise mehr Dietmar als mich. Feuer frei. Meine Lieben, diesen Herrn, der heute bei uns im Podcast ist, den treffe ich immer wieder gerne, weil wenn wir einmal ins Reden kommen, dann hören wir meistens auch nicht auf, weil wir haben immer so viel zu erzählen und der Mensch ist einer der sympathischsten Menschen, die ich je treffen durfte und auch noch dazu für mich eines der größten deutschen Synchronschauspieler. Ich rede natürlich über John Sinclair himself. Dietmar Wunder ist sein Name. Erstmal herzlich willkommen, dass du wieder bei mir im Podcast bist. Ich freue mich jedes Mal.
Amy, das kann ich nur zurückgeben. Und nur mal hinter den Kulissen, wir haben ja gerade uns hier zusammengesetzt und es fing schon wieder an, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten zu quatschen, was wunderschön ist. Und vielen, vielen Dank für die schönen Worte, Amy, kann ich nur zurückgeben. Das ist wirklich toll.
Nee, ernsthaft, es ist halt jedes Mal und ich meine, das ist so lustig. Wir kennen uns jetzt seit 2020 und es gibt kein Interview, was gleich ist. Von daher, ich bin jedes Mal mega happy, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst. Und heute bist du ja auch Also du hast ja heute einen richtig krassen Hammer-Job-Tag gehabt, wo du irgendwie 170 Seiten gelesen hast. Habe ich das richtig, ist das richtig, 170 Seiten, ne?
Also ja, das stimmt. Und ich bin selbst ein bisschen überrascht. Dazu muss ich allerdings sagen, das Werk, was wir gerade lesen oder was ich gerade einlese, ist auch nimmt einen so mit oder beziehungsweise bringt mich in so einen Erzählfluss, dass ich gar nicht drüber nachdenke, dass ich jetzt was vorlese, sondern dass ich einfach selbst so eine Geschichte erlebe. Und das ist für mich wirklich ein Moment, wo ich sage, da denke ich gar nicht über die Seitenzahlen nach, sondern es passiert einfach. Und wenn ich das jetzt aber gerade höre, denke ich, das ist schon eine ganze Menge, das stimmt.
Ja, und dann nimmst du dir noch die Zeit, hier mit mir zu reden. Das ist
ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ganz interessant ist. Oft fragen mich die Leute, die mal, wenn du den ganzen Tag, sei es jetzt Hörbuch liest, Hörspiel machst, synchronisierst oder auch meinetwegen moderierst, kannst du dann abends nicht einfach, willst du dann nicht mal still sein? Und das Schlimme ist, dass es oft so ist, dass ich abends dann umso mehr rede, wenn ich dann zur Ruhe komme, weil ich dann irgendwie in so einem Redefluss drin bin. Also von daher macht mir das eher Spaß, als dass es dann für mich eine Belastung ist.
Und dann stehst du morgens auf und denkst, wo ist meine Stimme?
Mir wird schon bewusst, dass du darauf achten musst. Von wegen werde ich auch gefragt, was machst du? Dann trinke ich schon viel und kein Alkohol, sondern Wasser und Tee, damit du halt wirklich merkst, es ist halt, wenn du ständig laufen würdest, würdest du ja auch merken, kriegst irgendwann Muskelkater. Also das passiert schon. Also nach viel Lesen merke ich, also so ohne, also das, was ich heute gemacht habe. Und ich kann mir vorstellen, dass ich nachher abends sage, ach weißt du, jetzt kurz mal, vielleicht gucke ich mir einen schönen Film an und lass mich berauschen und mir was erzählen.
Boah, weißt du, was ich gemerkt habe? Ich merke das ja auch, wenn ich Moderationen mache. Was wirklich bei mir richtig gut hilft, ist Tee mit Honig oder Zitrone mit Honig.
Absolut. Also was ich zum Beispiel, Tee mit Honig oder heiße Zitrone mit Honig und Ingwer, tut einfach sehr gut für das Stimmvolumen. Und natürlich, ich gebe auch ganz ehrlich zu, was heißt zugeben, ich trage Rollkragenpullover, glaube ich, ab Oktober bis März.
Ich habe jetzt von meiner Cousine so einen endgroßartigen, selbst geimkerten Honig. Die haben eine Imkerei und die haben richtig krassen Honig, den es hier nicht gibt, so Wüstenrosenhonig und so Zeug. Und das ist ein unfassbares Zeug. Das hätte ich dir mal abfüllen sollen. Ich habe so einen riesen Bottich gekriegt.
Sehr gerne. Wir können uns ja nochmal wieder treffen.
Ja, sehr gerne.
Und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel wirklich interessant ist mit Bienen. Es gibt ja auch diese Bienenhonig-Essenz oder was auch immer, was du auch nehmen kannst, um halt deine Abwehrkräfte, ne? Also ich bin mir jetzt, also weißt du vielleicht sogar viel besser als ich, dass Honig halt wirklich so ein ganz, ganz besonderes Heilmittel ist oder Art Wundermittel. Und dadurch kommt natürlich wieder das Thema, dass wir dafür sorgen müssen, dass Bienen weiterhin ganz viel hier sind und dass du da wirklich ganz viel erreichen kannst, auch wenn du diesen Extrakt rausnimmst. Ja. Und das finde ich ganz faszinierend, was da auch von der Natur wieder mal immer da ist. Und wir müssen dafür sorgen, dass es da bleibt.
Absolut, ja. Ich bin da so bei dir. Aber ich meine, heute warst du jetzt mal nicht für John Sinclair zum Lesen. Was hast du denn heute hier eingelesen?
Also was wir gerade machen, das ist, und das ist wirklich faszinierend, ich habe vom Vierteljahr oder sowas, hatte mich Lübbe Audio angerufen und gefragt, Dietmar, es gibt hier ein Werk von Thomas Thiele. Thomas Thiele ist selbst Anwalt und es gibt eine Geschichte, die leider wahr ist, ohne zu viel zu erzählen, von einem Mord. Und das Rechtssystem in Deutschland ist so verankert, dass du für eine Tat, wenn du freigesprochen bist, nicht nochmal belangt werden kannst. Und wenn ich es jetzt mal profan, ich hoffe, ich drücke das richtig aus. Und es geht um diesen Mord, der wirklich ganz fürchterlich ist und die Geschichte drumherum. Also es ist so, dass wir, dass die Geschichte natürlich, die ist wahr, aber sie ist frei erfunden, was die ganzen Leute angeht. Also die Charaktere sind frei erfunden und das ist auch ganz wichtig. Ja, aber dass der Fall halt wirklich stattgefunden hat und wenn du das liest, das ist so erschreckend und so ergreifend. Und die Art, wie Thomas Thieme das schreibt, finde ich auch ganz, ganz toll. Also ich muss sagen, es macht Spaß, diese Charaktere zu erfinden oder zu erspüren und das in dem Zusammenhang dann zu machen. Ja.
Jetzt ist es für dich, ich meine, jetzt bist du ja auch noch zigtausend andere Sachen außer John Sinclair. Aber gibt es Tage, wo du sagst, eigentlich hätte ich gerade Bock mal auf, weiß ich nicht, auf John Sinclair oder auf einen Daniel Craig oder was weiß ich. Gibt es so Tage, wo man sich so fühlt, als könnte man heute gerade diese Rolle übernehmen?
Du wirst lachen. Was wirklich interessant ist, also was ich mache, also das im Übrigen, das Buch heißt Zeit der Schuldigen. Nur mal das jetzt, weil ich nicht nur irgendwas erzählen will, sondern Thomas Thiele, wie gesagt, ist der Autor und Zeit der Schuldigen. Und wenn ich das jetzt vorbereitet habe, denke ich, weißt was, ich muss jetzt unbedingt mal wieder einen Film gucken, wo es, weißt du, also so Kino gucken, wo es um so eine Krimi-Geschichte geht. Oder wenn du das fragst, ist eine gute Frage, ob ich dann sage, heute hätte ich mal Lust eigentlich auf was anderes. Oft ist es so, wenn ich jetzt im Hörbuch bin, denke ich oft an Filme beim Synchronisieren, weil ich ja oft, meine Charaktere sind ja immer irgendwelche Leute, ob es jetzt Schauspieler sind, die ich synchronisiere oder Leute, die ich kenne. Und dann fällt mir oft beim Einlesen des Hörbuchs auf, dass ich wahnsinnig gerne jetzt den und den Schauspieler synchronisieren würde, weil ich gerade jetzt, meinetwegen die Stimmfärbung ist Daniel Craig, ist Sam Rockwell oder so. Und dann sage ich, ach, weißt du was, das hätte ich jetzt auch wieder Lust. Auf der anderen Seite ist es so, ich hatte letztes Jahr die große Freude, einen Sam Rockwell zu synchronisieren und einen Adam Sandler-Film und beide in einer Woche, was auch lange nicht mehr da war, dass ich vormittags wirklich war ich Adam Sandler und nachmittags war ich Sam Rockwell oder andersrum. Und da kam ich jeden Abend nach Hause und dachte, was für ein Geschenk, diesen Job machen zu dürfen.
Das ist ja aber genau das, ne? Also ich liebe das halt für mich auch. Also ich kenne das selber aus einer anderen Perspektive. Das ist mir vor 6, 7 Jahren nochmal klar geworden. Da war ich für die BBC unterwegs, für eine Reportageserie zum Thema Geflüchtete in Berlin. Ja. Und es gab dann so Tage, weil ich in Berlin war, dass ich dann gefragt worden bin, möchtest du nicht noch ein Interview machen mit cooler Indie-Musiker, der dann irgendwie in Berlin war? Und es war dann so, ich habe mich dann mega gefreut, weil ich nach Hause gegangen bin und dachte, ja, super, morgens machst du jetzt irgendwie Geflüchtetengesetze und Lageso und dann gehst du nachmittags und machst Rock'n'Roll.
Ja,
und
das ist halt wirklich das, was wirklich auch diese, für mich diese Dankbarkeit ausmacht, dass ich in diesem Beruf, oder beziehungsweise ich bin deswegen auch so dankbar, dass ich in diesem Beruf wirklich diese unterschiedlichsten Bereiche austoben darf. Ich bin ja viel auch wieder jetzt live unterwegs, sei es mit Moderation, sei es mit Live-Hörspiel oder auch, ich mache jetzt auch zunehmend mehr über meinen Beruf Stimme und wie du mit Stimme umgehst, Vorträge beziehungsweise auch Veranstaltungen mit Leuten. Und da denke ich so, wow, wie toll ist das? Früher habe ich immer gedacht, oh, ich würde wahnsinnig gerne alles machen dürfen in meinem Beruf, als ich anfing. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich seit einigen Jahren doch sagen kann, es gibt keinen Bereich, den ich nicht mehr abdecken darf, sondern ich stehe auch wieder vor der Kamera plötzlich und merke, dass ich aus allen Bereichen immer was mitnehme. Wenn ich synchronisiere, denke ich daran, okay, ich gucke dem Schauspieler zu und spiele in Anführungszeichen nicht nur nach, sondern ich spiele ja mit meiner eigenen Interpretation im Zusammenhang mit der Regie natürlich die deutsche Version vor. Und dann nehme ich, wenn ich selbst vor der Kamera stehe, denke ich, Mann, wie hat er das gespielt? Ist interessant, probier mal aus. Oder andersrum, beim Hörbuch denke ich an Dialoge, die ich live gespielt habe, wenn ich die Dialoge im Buch zum Leben erwecken oder zu erwecken versuche. Und das ist natürlich für mich wirklich, wo ich sage, da kann ich aus jedem Bereich immer wieder was mitnehmen.
Ja, ist so. Und das ist dann halt, und ich guck mal, letztes Jahr durftest du halt auch ganz viel Live-Hörspiel für Sinclair machen. Das war ja auch schon ein bisschen länger, nicht? Das ist ja dann auch nochmal wieder anders. Wahrscheinlich auch nochmal so ein kleines Highlight dann nochmal.
Also für mich war so, dass ich sage, endlich sind wir wieder live mit John auf der Bühne, weil das war ja von Anfang an, als ich das erste Mal das Live-Hörspiel mit John Sinclair gemacht hatte, dachte ich, das ist etwas, was wir unbedingt weitermachen müssen. Und inzwischen sind wir ja alle auch wirklich angetan, also die ganze Sinclair-Familie, wenn du so willst. Und weil das einfach so viel zusammenbringt. Es ist ja wie live, also wie im Grunde genommen Film, der abläuft. Es ist wie Theaterspielen und trotzdem ist es wieder was anderes, weil es ja ein Hörspiel ist. Ja, und das aber mit den Leuten zusammen, das macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Und da freue ich mich schon auf mehr, muss ich sagen.
Erinnerst du dich, als wir vor, ich glaube, unser erstes Interview und unser zweites, da haben wir ja auch noch irgendwie rumgerätselt und haben irgendwie Promo-Konzepte für Lübbe irgendwie zusammengewurscht. Stimmt. Und haben gedacht, ey, wir müssen irgendwie live gehen und dann müssen wir irgendwie in so einer geilen Burg und so. Und alle bei Lübbe waren so, ja, träumt mal weiter, Kiddies. Ich glaube, jetzt könnte es tatsächlich was werden. Was meinst du?
Du, absolut. Also wir haben ja letztes Jahr hier in der Kölner Burg sozusagen angefangen mit dem Live-Hörspiel zu 50 Jahre. Und dann waren wir wirklich in Berlin und Hamburg und es waren ja ganz unterschiedliche Locations. Aber abgefahren war, dass die Leute, was heißt abgefahren, wunderschön war, dass so unterschiedliche Leute in den Hörspielen waren. Wir waren ausverkauft beide Male und es wurde so angenommen, so dankbar von vom Publikum, dass ich sage, du, okay, dann finden wir jetzt Locations, genau wie du sagst, eine Burg oder meinetwegen wirklich so ein Grusel, eine Ruine oder keine Ahnung. Und da ist so viel Potenzial da, weil die Leute das auch wirklich gerne annehmen, dieses wieder live zu erleben oder beziehungsweise, ne, und da kannst du natürlich sagen, auch das ist wieder, hätte ich jetzt vor, wie du sagst, vor 5, 6 Jahren auch nicht gedacht, dass das jetzt wieder so anzieht, dass wir wirklich auch jetzt eine Tour planen, nicht nur eine vielleicht sogar, sondern dass man sagt, okay, das geht dann auf Seefahrt, auf Fahrt, ja, weil wir gehen mit dem Schiff auf See.
Oh, wie geil!
Mit dem Sinclair-Schiff auf See.
Ja, das ist Radio Caroline genau. Meets John Sinclair.
Ja, das ist auch nicht schlecht, genau.
Das ist eigentlich schon wieder, hey, Florian Hilleberg, Jason Dark, all die Autoren, wenn ihr zuhört, warum eigentlich nicht? Piratenradio und John Sinclair, finde ich, das ist doch mal auch eine Idee, oder nicht?
Das ist doch gut, genau. Wir können ja hier bei Köln draußen auf dem Rhein.
Ja, find ich geil, gefällt mir. Und dann machen wir hier auf jeden Fall einen Live-Podcast. Das finde ich, also jedes Mal, wenn wir sprechen, kommen
neue Ideen, ganz genau.
Ich hatte ja schon mal die Idee, wir werden so das, die Praktikanten bei Lübe Audio als Promo gucken, was Verena Merzger davon hält, unsere Markenmanagerin. aber weißt du, was ich dich immer schon fragen wollte? Und du darfst auch gerne sagen, nee, beantworte ich nicht. Aber das war halt auch etwas, was ich auch mit mir verbunden habe. Ich zum Beispiel habe mit 14 beschlossen, ich will Journalistin werden, ich will Radio machen. Zum Leidwesen meines Papas, der unbedingt wollte, dass ich internationales Recht studiere und nach Brüssel oder nach Den Haag gehe oder so. Und wir hatten wirklich Stress, wir beiden, mein Papa und ich. Der ging wirklich 2, 3 Jahre und vom Feinsten. Also mein Vater hat wirklich alles versucht, um dagegen zu steuern. Also von Taschengeldentzug bis alles war dabei. Er wollte schlichtweg nicht, dass ich Journalistin werde, weil das war ihm alles zu gefährlich und zu risky und sein kleines Mädchen, nee, das geht gar nicht. Und dann habe ich ja gelesen, dass du aus einer Optikerfamilie kommst, die ja schon ewig auch diesen Ruf in Berlin hatte und diesen Laden. War das für deine Eltern oder für deinen Papa nicht auch erstmal so ein Schlag ins Gesicht, als du dann gesagt hast, ja, nö,
ich mach
sorry.
Was anderes.
Genau.
Nee, das wurde ich schon oft gefragt, sag mal, waren deine Eltern traurig? Also erstmal ist es ja wirklich so, dass ich in 4. Generation ja den Optikerberuf erlernt habe. Ja, und ich weiß noch, dass ich, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, die Augenoptikerausbildung, davon wissen viele, aber zum Beispiel gab es auch Momente, wo ich während der Ausbildung wirklich gemerkt habe, dass ich immer die Nähe zu Leuten, die was mit Kunst zu tun hatte. Also wenn Kunden dann waren oder Kundinnen. Und ich weiß noch, da war eine Schauspielerin, durfte ich bedienen, habe ihr eine Brille verkauft und die hat dann irgendwann, die habe ich erzählt, dass ich im Grunde genommen so Theater, so Off-Theater gerne machen würde und so und mich bewerben möchte. Und da hat sie gesagt, wissen Sie was, wenn Sie möchten, Herr Wunder, können Sie mir gerne mal vorspielen, ich habe Erfahrung und so. Und das habe ich dann auch getan. Und da habe ich schon gemerkt, Mann, es zieht mich immer wieder weg. Dann habe ich mich mal vorgestellt bei einem Optiker, der ganz viel mit Schauspielern zu tun hatte, weil da nämlich die Schauspieler ein- und ausgingen. Und da habe ich nur gedacht, Dietmar, willst du hier jetzt arbeiten, damit du die Schauspieler triffst, die deinen Traum leben?
So wie die Roadies und
ja,
die.
Ja, genau. Da dachte ich so, das kann ja irgendwie nicht sein. Und meine Eltern hatten natürlich, als ich dann sagte, nee, ich mache das mit der Optikersache nicht weiter, mein Vater war natürlich traurig und meine Mutter auch irgendwie, aber mehr mein Vater wegen Tradition. Aber er wusste auch, dass der Beruf des Augenoptikers, so wie er ihn kannte, nicht mehr existieren würde in Zukunft. Weil es ging mehr um Design, um Mode, klar auch um die Technik und um das Handwerk. Aber so wie er es kennengelernt hatte und ich auch noch, wir sind mit einem weißen Kittel noch nach vorne gegangen. So gehörte sich das beim Augenoptiker, ja. Und du warst ja so eine Art von, wir waren nicht Apotheker und auch keine Ärzte, aber wir waren ja trotzdem vom Fach. Und das heißt, es hatte diese Modeerscheinung oder die positive Entwicklung, dass das eine Brille ein Schmuckstück ist und etwas ist, womit du auch zur Not, ohne groß jetzt fehlsichtig zu sein oder halt nicht richtig gucken zu können, dass sagst, Brille sieht schick aus. Das kam ja erst viel später, das kam ja in der Zeit. Und von daher wusste mein Vater, dass ich mich entweder in eine andere Richtung entwickeln müsste mit der Augenoptik oder er konnte auch nachvollziehen, dass es das vielleicht nicht ist. Aber der eigentliche Grund, warum sie Angst hatten, war, Mensch, Junge, wie willst du denn deine Brötchen verdienen? Ich meine, der Brief ist doch genau, das ist doch genau, es ist doch die Angst davor, Mann, willst du denn und was bedeutet das denn? Weil sie auch keine Ahnung hatten so richtig, wie sieht der Beruf des Schauspielers aus? Sie haben mir zum Glück nichts verboten. Sie haben mich unterstützt, waren aber natürlich skeptisch. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, und das haben sie, glaube ich, gesehen, wirklich ganz ernsthaft, ich habe ja während der Augenoptiker-Ausbildung abends noch Schauspielunterricht genommen. Ich hatte dann wirklich ganz viel parallel gemacht, habe dann irgendwie mich bei Komparserie beworben, habe da ein bisschen gedreht, habe da auch ein bisschen noch Geld verdient. Und als sie merkten, aha, der meint's ernst, und ich dann zu, Gott hab sie selig, Maria Körber in die Schule gegangen bin und ich dann auch noch organisiert habe, dass ich irgendwie mein Geld verdiene und noch studiert habe und BAföG beantragt habe, da merkten sie, der meint's wirklich ernst. Und dann durfte ich ja 1990 anfangen zu synchronisieren. Und da fing ich ja schon an, in dem Beruf auch Geld zu verdienen. Dann hatte ich ein bisschen, dann habe ich Theater gespielt, meine ersten Stücke. Und da merkten sie, aha, er kann damit Geld verdienen. Und als dann mehr und mehr Erfolg kam, also nicht Erfolg im Sinne von Star, ich bin ein Star, sondern mehr, dass ich halt wirklich damit auch Geld verdienen konnte, mein Leben unterhalten konnte, da haben sie dann gesagt, ja, das ist, das, er wollte das so machen und er hat den Weg wirklich nicht aus den Augen verloren oder hat beziehungsweise wirklich alles daran gesetzt und dann waren sie ganz glücklich. Und heute sagen sie auch, das war genau richtig, ja, dass ich das gemacht habe.
Aber hattest du als Kind irgendwie schon, also warst du eher der Fußballjunge oder warst du eher derjenige, der so Bock hatte auf Bücher oder warst du irgendwie derjenige, der genauso wie ich und auch unsere Produktmanagerin Verena, habe ich erfahren, so ihre eigenen Radiosendungen auf Kassette aufgesprochen hat?
Total interessant, weil ich habe eigentlich alles gemocht. Ich war also Fußballjunge, ja und nein. Ich habe immer alles gemacht und ausprobiert, was ich in dem Moment gerade faszinierend fand. Das passt ja auch zum Beruf des Schauspielers. Ich weiß zum Beispiel, Thema Fußball, Markus Krause hieß er oder heißt er immer noch. Mit dem habe ich zusammen war ich in der Schule in der gleichen Klasse. Der hat für Tennis Borussia gespielt. Und zwar Fußball, er war Torwart. Und das fand ich total spannend in der Zeit. Und dann hat er mir Torwarttraining gegeben. Okay. Richtig so über, wirklich so über Kisten springen und total cool. Da war ich eine Zeit lang total fußballaffin. Aber in der Schule war es auch gleichzeitig so, da gab es halt eine Band. Und ich wollte unbedingt auch in der Band mitspielen und dann war ich nachher der Sänger und wir haben dann irgendwie gecovert, irgendwie Punk-Songs und Police und weiß ich was. Also das habe ich auch gemacht. Dann habe ich aber auch, und da komme ich jetzt zum Thema mit den Kassettenrekordern, ich habe genauso meine eigenen Hörspiele mit Freunden aufgenommen, total witzig, also auch so eigene Geschichten. Oder halt auch vom die Moderation, habe Musik im Radio laufen lassen und habe dann den Dieter Thomasek, also die Hitparade, anmoderiert, aber immer mit aus dem Radio abgespielter Musik auf Kassette aufgenommen. Total. Also im Grunde auch schon da habe ich gemerkt, es hat mich alles fasziniert. Ich habe sehr, sehr gerne jetzt gespielt als Kind und junger, also junger Jugendlicher ist es ja nicht mehr, aber so mit 10, 12 haben wir dann auch gespielt, weiß ich nicht, irgendwelche Detektivgeschichten oder im Schnee haben wir dann damals, hat es ja noch regelmäßig geschneit, haben wir dann Star Wars nachgespielt. Geil. Und ich habe das immer total ernsthaft gespielt und wenn die anderen keine Lust mehr hatten, war ich immer ein bisschen sauer, weil für mich war die Ernsthaftigkeit verloren. Wenn ich sagte, ey, wir sind doch aber mittendrin, gerade in dem Clou, dann habe ich weitergespielt und jetzt rückblickend habe ich da schon immer, bin ich komplett in die jeweiligen Rollen reingeschlüpft. Ja, also dass ich wirklich das, ich war dann, ich muss zugeben, ich war, wollte immer der Held sein, auch der Anti-Held, ja, und ich habe immer geliebt zu sterben. Weißt du, so von, geht weiter, lasst mich zurück. Das ist so eine Sache. Ich fand das immer total spannend, also auch die Welt zu retten und so, und da hatte ich noch keinen, also es war noch bevor ich James Bond gesehen hatte. Das heißt, ich habe das immer unheimlich ernst genommen und aber in allen Bereichen, ob ich dann habe ich eine Zeit lang, habe ich Judo gemacht und Karate, fand es total cool, ja, und habe da wirklich immer alles mitgenommen und es ist bis heute so, wenn ich jetzt im Beruf manchmal erlebe, dass sie sagen, kannst du das und das, sage ich, ja, kann ich, habe ich auch mal gemacht, natürlich nicht perfekt, aber wo ich sage, ich kann sofort mich reinversetzen in die Faszination der jeweiligen Sache, ob ich es dann umsetze, müssen die anderen entscheiden oder umsetzen kann, aber das habe ich schon als Kind und als Jugendlicher gemacht und auch Affinität mit Stimme umzugehen und ich habe zum Beispiel auch ganz oft gedacht, wenn ich dann irgendwie angefangen habe, Trailer zu hören, oh, ich würde wahnsinnig gerne mal Trailer sprechen, also irgendwelche Kino 2022, die Welt steht still. Weißt du, so eine Sache, ich fand immer Joachim Kerzel, großartig, so eine Stimme wollte ich und dachte immer, sowas möchte ich auch mal machen oder halt auch Radiomoderator, ja, und oder auch Radiomoderation und dass ich das damals als Kind schon so faszinierend finde oder fand, ist interessant. Es ist ja dann wirklich schon damals Traum gewesen oder Träume. Und die sind zum Glück, und da sage ich sehr danke dafür, sind alle wahr geworden oder sehr viel davon. Ja.
Aber weißt du, was ich irgendwie auch mega, was du gerade erzählt hast, das habe ich als Kind nämlich auch gemacht. Ich habe super gerne, also ich habe John Sinclair übrigens damals, Tonstudio Braun, habe ich natürlich vor dem Spiegel gespielt. Und was ich auch gemacht habe, was Claudia Urbschat mir letztens erzählt hat, ich habe Filme aufgenommen und die nachgespielt. Also ich habe dann in mich dann voll reinversetzt in diese Rollen.
Das ist das, was ja genau da, also du hast genau das Gleiche gemacht. Also ich habe die gar nicht angeguckt und nachgespielt. Andersrum, ich habe sie gesehen und habe sie dann aber draußen nachgespielt.
Genau.
Ja. Das also, und war dann auch wirklich vollkommen, ob es jetzt damals irgendwie, da warst du noch nicht geboren, aber John Wayne war oder sowas, weißt du, so,
geil.
So eine Filme oder dann später dann halt auch klar Harrison Ford und so, Ken sowieso.
Solo.
Ja, ja, alles. Und es ist schon echt faszinierend, dass das. Ja, dass das wirklich so einsteigen und hundertprozentig dann die Figur sein wollen.
Geil,
ja.
Geil. Werbung. Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell, Niki, schnapp dir die Pistole.
Ihr Bastarde.
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten. So, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde. Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Hast du auch dann die Geschichten hinterher so ein bisschen nachgeschrieben oder umgeschrieben? Ich habe mich dann nämlich immer hingesetzt und habe, das mache ich heute teilweise noch, wenn ich einen Film gucke und denke, was wäre, wenn es so ausgegangen wäre?
Also mit Schreiben, witzigerweise, weil du auch fragtest, mit Lesen und Schreiben, das war, ich habe gelesen, aber nie so richtig viel als Kind oder als Jugendlicher. Ich weiß noch, es gab so eine Science-Fiction-Buchreihe, die hieß Monitor. Das war so ein bisschen wie, ich glaube, so wie Captain Future oder so. Und die habe ich geliebt, da gab es so eine mehrteilige Reihe. Und dann habe ich, irgendwann mal, weiß ich noch, Der Pate gelesen hier. Also den Roman, ja, fand ich ganz spannend. Und dann ich kann mich jetzt noch nicht mal daran erinnern, dass ich jetzt diese typischen, das was mal die unendliche Geschichte gab es ja damals, also war ja später, aber ich habe mehr Filme geguckt und ich habe auch nicht selber geschrieben. Ich habe eigentlich eher, ich war der gespielt hat. Und es war zum Beispiel auch so, als ich dann angefangen habe mit Synchronregie, da ist es ja oft so, dass wir auch die Dialogbücher dazu schreiben, als die Regisseure oder Regisseurinnen. Das habe ich auch gemacht, aber es war immer wahnsinnig anstrengend. Ich musste mich sehr disziplinieren, weil die Geduld zu haben, zu spielen und oder meinetwegen auch im Studio dann zu texten oder Texte umzuformulieren, das ist kein Problem, ja, oder wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt moderiere, da habe ich ja auch oft, schreibe ich ja meine eigenen Moderationstexte und so, aber das war früher als Kind zum Beispiel nicht so, dass ich eine Affinität dafür hatte, selber zu schreiben oder selber auch zu lesen. Ich habe ja dann, ich weiß gar nicht, wie viel das wissen, ich habe ja dann nochmal 1,5 Jahre in meiner Zwischenzeit zwischen Optik und Schauspiel, endgültiger Schauspielausbildung, habe ich ja dann nochmal Germanistik und Geschichte studiert, weil ich darstellendes Spiel unterrichten wollte. Und da kam ich mit den Germanisten in Kontakt und fand es eine ganz tolle, faszinierende Welt. Habe dann Mittelhochdeutsch gelesen und beziehungsweise auch halt deutsche Literatur. Klar kannte ich die aus der Schule und habe ich das auch als Jugendlicher gelesen, aber ich habe da nochmal einen anderen Bezug und einen anderen Zugang gefunden. Und das ist bis heute so geblieben, dass ich es liebe auch. Jetzt, Literatur ist ja alles, was ich aufnehme. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Literatur. Aber dass ich es liebe, auch klassische Literatur aufzunehmen oder Gedichte aufzunehmen. Und also mit Sprache und mit geschriebener Sprache und das umzusetzen, umzugehen. Aber dass ich das als Kind schon getan habe, nein. Ich habe zum Beispiel auch Kinderkassetten, ja, hatte ich auch. Also ich habe die, klar, die Walt Disney Filme wurden ja auf Platte dann überspielt und die habe ich dann zu Hause gehört. Aber das waren ja 1:1 die Filme, nur halt als Platte.
Ja, nicht und so dann, wie Hennes und ich, die irgendwie Macabros auswendig sprechen können. Ja?
Siehst du, nee, das konnte ich nicht. Aber das habe ich auch schon gerne gehört. Also ich habe dabei Lego gebaut. Ich habe Lego gebaut und habe dabei Dschungelbuch gehört oder Peter Pan oder Aristocats. Und dann später kam, was kam denn dann noch? Dann war Perry Roden, habe ich auch gehört, fällt mir gerade ein.
Oh, ja, Perry Roden,
total cool, fällt mir gerade ein. Ja, Perry Roden, habe ich geliebt.
Da ist eine Folge, die feiere ich total. Da ist irgendwann, ich kann mich noch nicht mal mehr an das ganze Ding, Invasion der Puppen hieß die, jetzt fällt es mir wieder ein. Und ich kann mich noch nicht mal an genau die Handlung erinnern, aber da ist eine Stelle, wo dieses böse oder nicht, dieses mysteriöse Gehirn spricht und dann, ich bin das Gehirn.
Das heißt, es ist okay. Das ist ja großartig. Also von daher, die Affinität dazu, die hast du auch, also die haben wir beide und das ist, aber es ist nicht so, dass ich schon, was ja viele sagen, wenn du immer schon auch jetzt Hörbücher machst, hast du immer schon viel gelesen. Ich so, nee, habe ich nicht. Ich bin mehr der Visuelle. Ich wollte ja auch Schauspieler werden, weil ich wollte Filmschauspieler werden. Theater habe ich ja dann auch gespielt, ist immer noch eine, also das, da kommt's ja her, das Ganze, ja. Aber ich war eher der leidenschaftliche Filmschauspieler und Liebhaber, wo ich sage, das ist für mich, Film ist die Welt, in die ich hundertprozentig eintauchen kann. Auch wenn ich jetzt natürlich, wenn ich jetzt synchronisierte Fassungen höre oder sehe und dann auch höre, weiß ich natürlich immer, wer das ist, aber ich vergesse es total. Ich steige dann hundertprozentig in diese Geschichte, in die Welt ein und das stört mich dann auch nicht, dass ich weiß, wer das ist oder so.
Guckst du denn noch viel Filme? Ich meine, wenn du so filmaffin bist, ich meine, bist du dann so jemand, der sagt, ich muss zumindest einmal im Monat ins Kino gehen?
Hat leider auch sehr nachgelassen, gebe ich zu. Also was ich wirklich liebe, ist, ich habe zu Hause dann so ein für mich so Rituale, wo ich sage, okay, entweder alleine oder auch sehr gerne mit der Familie, jetzt gucken wir zu Hause Kino. Ja, also dann, gut, ich habe ein bisschen größeren Fernseher meinetwegen und auch unser Soundsystem ist ganz gut, so dass ich sage, okay, das ist dann für mich Kino. Ins Kino zu gehen ist natürlich auch wirklich seit Corona echt viel weniger geworden, aber als es wieder ging, habe ich gemerkt, wenn wir dann ins Kino gegangen sind, ey, das ist natürlich total schön.
Großer Bildschirm ist übrigens bei uns zu Hause Pflichtveranstaltung, seit ich 5 bin, weil ich gesagt habe, meine Mutter hat mich ja schon mit 3 das erste Mal in irgendwelche Filme geschleppt. Und damit ich was sehen kann, habe ich gesagt, Leute, ich brauche den größten Bildschirm, den ihr kriegen könnt, sonst hat das hier für mich überhaupt keinen Sinn.
Siehst du, dann ist ja, hast du eine Legitimation. Gut, das ist sehr gut. Nein, also das ist schon, ich muss gestehen, ich war letztens zum Beispiel auch, was ganz toll war, eingeladen bei der Aquaman 2 Premiere. Und ich muss sagen, ich liebe so eine Filme. Und da im Kino zu sitzen und zu sagen, okay, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Du bist mit Menschen zusammen. Gut, wenn die neben dir mit Popcorn-Tüten die ganze Zeit knatschen, ist auch doof, aber genau. Aber alleine schon dieses Happening, miteinander da zu sitzen und etwas zu erleben, das hat schon was. Und da ist natürlich, und Filme sind also gerade Kino, sei es Avatar. Also so eine Filme sind fürs Kino gemacht, ja. Und
Titanic auch.
Total. Also da muss ich gestehen, das ist natürlich schon ein Moment, wo ich auch sage, es ist sowohl Theater als auch Konzerte und auch natürlich Kino. Das müsste, also da muss ich auch wieder mehr in die Öffentlichkeit raus oder meinetwegen raus, weil man hat, oder wir haben uns alle, glaube ich, schon auch an dieses sich so ein bisschen einigeln gewöhnt. Und es hat sich sehr verändert. Klar, wir sind wieder raus, aber du merkst immer noch, wenn du mit anderen Leuten redest, es ist da was passiert nach Corona, dass die Leute sagen, es geht noch nicht mal Bequemlichkeit. Es hat auch was mit dem von wegen, dass du dich eingerichtet hast, auch mit Freunden Sachen zu machen. Du musst nicht mehr essen gehen, du kannst auch zu Hause kochen. Aber es ist natürlich auch schön, rauszugehen, essen zu gehen, unabhängig jetzt vom Geld. Das ist eine andere Thematik. Genau. Kinobesuch ist echt teuer geworden. Also du gehst jetzt nicht mal eben zu viert ins Kino und zahlst da wirklich viel Geld, wenn du da weggehst. Ja? Also das ist jetzt auch nochmal eine Sache. Thema für sich, aber wenn du die Möglichkeit hast, ist es schon eine echt schöne Sache. Also es ist auch so, ich muss gestehen, auch weil ich gerade auch das Thema Konzerte ansprach, sei es jetzt klassische Konzerte, sei es jetzt Rockkonzerte, das ist ja etwas, was da dir vermittelt wird, oder du hast ja dann, du kriegst ja da die Ausstrahlung, das Ganze gibt ja innerlich, seelisch gesehen und auch so rein vom Gefühl, emotional ganz, ganz viel, wenn du es live erlebst. Total. Das ist ja auch so, wenn jetzt live jemand dir was vorliest, wenn du live dich mit jemandem unterhältst, da passiert was mit dir, vom Gefühl, von deiner Seele. Da kann zwar, sei es jetzt Team-Meetings oder wenn du jetzt per Zoom oder so miteinander telefonierst oder sprichst, da ist auch was da, aber wenn du es wirklich vierdimensional, nenne ich es mal, oder meinetwegen auch fünfdimensional, ja, erlebst, da gehst du mit einem anderen Wohlgefühl abends ins Bett, als wenn du sagst, du, alles toll, wenn alles in Anführungszeichen virtuell ist. Klar kann es auch was vermitteln, aber nicht das, was dir live wirklich vermitteln kann oder meinetwegen authentisch, wenn du ins Kino gehst, wenn du ins Theater gehst. Und das zum Beispiel auch das große Thema KI-Stimme und so weiter, wo ich sage, ja, sicherlich ist es ein großes Thema, aber das Berühren der Seele ist etwas, was, das kannst du nicht messen, sicherlich kannst du es irgendwie messen, aber du kannst es nicht hundertprozentig in Ausschlägen messen, sondern es ist etwas, was die Seele, das berührt dich. Total. Und das macht was mit dir, da lachst du, da weinst du. Das kann was anderes auch vermitteln, aber ich behaupte immer noch, dass das etwas ist, was du nicht künstlich herstellen kannst. Und um das zu bewahren, vielleicht ist es unsere Aufgabe, dass wir da so ein bisschen in die Öffentlichkeit tragen, dass wir viel miteinander arbeiten können mit künstlicher Intelligenz, ganz viele tolle Sachen, die dadurch möglich sind, aber dass der Mensch an sich, das Unperfekte, dass wir auch unberechenbar sind, also die positiven Seiten, sage ich mal, das ist etwas, das kann nur der Mensch. Und das ist ja auch das, was den Menschen immer wieder in neue Richtungen gebracht hat.
Ja, und ich versuche halt auch, ich versuche das auch immer so zu begründen. Ich sage so irgendwie, wir sagen ja auch bei Selbsthilfegruppen, dass man da reingeht, weil da Leute sind, die das Gleiche oder Ähnliches erlebt haben. Ja. Und wie kann man denn bei einer KI davon ausgehen, dass irgendein computergesteuertes Gehirn das Gleiche erlebt hat wie ich? Also das ist ja so, als ob irgendein Mensch, der meine Erlebnisse gar nicht teilen kann, mir irgendwas erzählen will. Das macht auch keinen Sinn, weißt du?
Das ist zum Beispiel auch so, gerade weil du sagst KI, von wegen dieses unmittelbare Vermitteln oder das Spontane. Ich gehe ersten Tag ins Hörbuch, hab vielleicht schlecht geschlafen und denke, oh Mann, bin echt müde, setz mich hin und vielleicht am Anfang so ein bisschen boah ist und plötzlich merke ich, boah, jetzt bist du da, bist du wach. Und dann ist der Tag so, wie er ist. Am nächsten Tag wache ich auf und mir geht's ganz, ganz toll. Und ich gehe ins Studio und bin anders emotional drauf. Sicherlich ist mein Beruf, dass ich professionell genug bin, um immer eine gleiche Leistung zu bringen. Aber dieses, was da passiert, ist vielleicht was ganz anderes, was am Tag davor passiert. Wenn ich live moderiere, ist vielleicht so, dass ich an dem Tag noch lustiger bin. Oder was heißt lustiger? Ich hoffe, ich bin lustig. Aber nein, dass ich auf jeden Fall, da passiert das und am nächsten Tag passiert das. Und wenn ich jetzt unmittelbar etwas mache, das kann eine KI gar nicht, weil sie ja nicht der Zufallsgenerator hin oder her. Aber es kann ja etwas mit dir sein, was emotional, du bist ja auch nicht immer gleich drauf.
Klar.
Und emotional bist du meinetwegen weit empfänglicher, empathischer an dem Tag. An dem nächsten bist du für dich irgendwie viel abgebrühter oder sowas. Und das bringt etwas anderes mit. Und das, was du dann ausstrahlst an dem Tag, ist was anderes, was nicht vorhersehbar ist. Und das ist etwas, was der Mensch ja interessant findet. Ja?
Total. Total.
Du gehst abends und triffst Leute, lernst neue Leute kennen und hast nachher ein tolles Gespräch oder kein tolles Gespräch und sagst danach ein blöder Abend oder ein toller Abend, aber der war nicht vorhersehbar. Aber das macht dir etwas aus, wo du sagst, oh, da habe ich wieder was Neues erlebt.
Ja, und es ist, das spiegelst du ja dann auch nach außen wieder.
Ja.
Ne? Also das ist ja dann auch was du in diese Energie strahlst du ja dann auch nach außen aus.
Ja,
und das kann halt keine künstliche Intelligenz, egal ob gut oder schlecht, das kann sie nicht.
Nein, das ist... Das ist das Empfinden des Menschen und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Feuer damals entstanden ist, dadurch, dass irgendeiner geplant hatte, ich werde jetzt das Feuer erfinden, sondern da ist, einer aus Zufall mit dem Feuerstein aneinander gekommen, plötzlich hat es gemacht und der eine hat gesagt, ey, da kannst du was draus machen. Also jetzt mal ganz banal gesagt, ja. Ich bin kein Historiker oder bei weitem überhaupt nicht, aber wo ich sage, durch Zufall, durch Sachen, die entstehen und dass der Mensch dann darauf reagiert. Wie gesagt, ich rede jetzt schwerpunktmäßig von den positiven Sachen. Es gibt auch leider ganz viel Negatives, was der Mensch leider verbrochen hat und immer noch verbricht. Aber die positiven Sachen sind etwas, was ich ganz, ganz spannend finde und neugierig. Das hält mich auch neugierig, auch auf den Job zurückgebracht. Oft werde ich auch gefragt, Dietmar, aber du machst es jetzt schon so lange. Bist du immer noch wirklich so euphorisch, wie es nach außen wirkt? Ich so, ja, es ist immer noch so. Ich gehe in jedes Projekt rein mit Neugierde. Ich freue mich drauf, auch Herausforderungen, also dass ich sage, okay, das ist jetzt cool. Ich meine, diese Moderation, die ich jetzt gerade hier mit The Sound of James Bond miterleben darf, das ist großartig. Aber da ist natürlich jede Veranstaltung anders. Köln ist anders als Wien, Wien ist anders als München. Und jeden Abend ist das Orchester auch anders drauf. Ich bin anders drauf, der Aufgang ist ein anderer. Allein schon, dass die Tür meinetwegen eine andere ist, dass ich von da auftrete. Und das macht jeden Tag was Neues, aber das ist ja toll. Und wenn ich sagen würde, ach komm, hör auf, das ist immer das Gleiche. Oder auch im Hörbuch, klar, ich gehe jeden Morgen jetzt gerade hier zu Lübbe Audio, setze mich in das gleiche Studio, sind die gleichen Leute da, aber das ist ja das Schöne. Das ist auch eine gewisse Art von zwischendurch mal zur Ruhe kommen und eine Familie für kurze Zeit haben und dann geht's weiter. Und das ist diese Unterschiedlichkeit, die ist ganz toll.
Aber ganz ehrlich, ich meine, das ist aber auch, weil wir das riesengroße Glück und das riesengroße Privileg haben, du und ich, dass wir Jobs haben, die wir wollen und die wir geil finden. Ja. Und ich glaube, viele Leute können sich das nicht vorstellen, weil sie das eben leider nicht haben. Und das ist wirklich, ich sage das, das ist traurig, das ist, weil ich werde halt sehr oft auch gefragt, ne, von gerade so jüngeren Menschen, die jetzt gerade in den Journalismus zum Beispiel auch rein wollen und auch viele behinderte Menschen, auch gerade Blinde, die mich dann fragen, ja, kann ich denn als Blinde Journalist oder Journalistin werden? Und ich sage dann, die Frage ist falsch. Ne? Also du musst schon fragen, was, also wenn du wirklich Journalistin werden willst, dann ist die Frage, was kann ich tun, um mit meiner Behinderung Journalistin und zu werden? Und nicht irgendwie, weil du musst am Ende, was auch immer für einen Job du wählst, du bist am Ende, das wird über die Hälfte deines Lebens ausmachen und du wirst dich mit einer Behinderung einfach immer mehr beweisen müssen. Das heißt, im schlimmsten Fall machst du einen Job, den du scheiße findest, musst dich da andauernd beweisen und fühlst dich dabei nach 3 Wochen kurz vor der Klapse. Und willst du das dein ganzes Leben lang machen? Nee.
Ja, also da ist natürlich so eine Situation noch weit, weit, weit schwieriger oder beziehungsweise herausfordernder, als ich sie jetzt meinetwegen habe, dass ich sage, ich lebe meinen Traum. Und ich sage auch, glaub daran, aber ich habe auch mal gehört, und das stimmt auch, Dietmar, du darfst ihn nehmen. Da lässt es sich natürlich leicht sagen aus deiner Perspektive, glaube daran, es klappt irgendwann. Ja. Klar, es ist nicht so, dass es dir zufällt, in deiner Situation also noch viel mehr. Es ist, du musst dranbleiben, du musst dafür kämpfen, aber das Gefühl, nicht arbeiten gehen zu müssen, sondern und der Weg, Spaß zu haben und dann zu sagen, weißt du, ich gehe nicht arbeiten, sondern ich lebe meinen Traum. Es war auch nicht so, dass ich am Anfang, dass die Tür nur aufging. Ja, es gab auch Momente, wo ich auch gestrauchelt bin, wo ich sagte, ganz ehrlich, bist du das wirklich und ist das so? Und wo auch nicht plötzlich, ich hatte ja nicht plötzlich immer Jobs oder sowas, ja, wo ich auch im Synchron da gestrauchelt bin. Ich habe dann plötzlich angefangen und dann hatte ich größere Rollen und dann habe ich plötzlich total gezweifelt an mir und habe gedacht so, ja, sag mal, bist du irgendwie, kannst du nicht so richtig den Text lesen oder nicht lesen, lesen konnte ich schon, aber dann irgendwie umsetzen und was ist denn? Und dann war ich verunsichert, bist du denn, vielleicht bildest du dir das nur ein oder und sowas. Also diese Selbstzweifel, die kommen und das gehört natürlich dazu.
Aber das zeigt, dass du gut bist, weil ich glaube, wenn du nicht gut bist, dann hast du diese Selbstzweifel nicht in diesem Maße. Ich glaube, wenn man Perfektionist ist und man einfach diesem Job loyal und treu sein will und es einfach gut machen will, dann hat man die.
Ja, das stimmt. Und ich meine, natürlich ist es so, dass ich versuche es für mich oder versuche es schon lange und irgendwann war für mich der Knackpunkt und ab seitdem versuche ich das auch zu tun, dass A, kannst du natürlich nicht jeden Tag gleich sein. Also nicht jeder ist jeden Tag in Top-Leistung, aber ich habe die Erwartungshaltung von mir.
Genau.
Und ich tue alles dafür, dass es so ist. Ja. Und ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, um das auch für mich auf so einem Level zu halten, dass Ich sage Herausforderung. Es ist nicht Angst, es ist Herausforderung. Wenn Leute mich fragen, bist du aufgeregt? Natürlich bin ich aufgeregt, aber aufgeregt im Sinne von, ich freue mich drauf und nicht, ich habe Angst davor. Also wenn Angst hindert dich, na logisch, ich meine meine ersten Premieren oder meine ersten Moderationen, natürlich hatte ich da Angst und ich dachte, du Vollidiot, warum gehst du jetzt hier nach Hause und guckst dir einen schönen Film an und bist jetzt hier? Wie kommst du denn auf diese blöde Idee? Aber in dem Augenblick, wo ich dann rausgegangen bin und ich merkte, boah, ist das ein tolles Gefühl. Dann dachte ich, okay, Dietmar, das ist aber, vielleicht hast du recht, das ist so diese Selbstreflexion. Ich habe zum Beispiel, dass ich jetzt für mich sehr klar weiß, ich, was ich erreicht habe und ich weiß auch, dass das angenommen wird. Aber natürlich bin ich jetzt nicht der, der rausgeht und sagt, wie cool ich bin oder dass ich das mache. Wenn ich das machen würde, dann müsste ich aufhören mit dem Job. Also ich als Dietmar. Andere können das super und machen es vielleicht auch. Aber wenn ich für mich, ich muss immer noch mit dieser Naivität und Unverbrauchtheit, mit dem Idealismus, muss ich für mich rausgehen. Und wenn ich da stehe, klar wird mir manchmal auch bewusst, wie alt ich inzwischen bin und dass ich jetzt nicht mehr wie ein Junger vielleicht nach außen wirke, aber ich komme von der Einstellung innerlich zu jedem Job, zu jeder Produktion, zu jedem, weiß ich, ob ich am Set bin, ob ich da bin oder so, gehe ich dahin und bin für mich immer noch so wie mit Anfang, Mitte 20. Gut, ich muss manchmal feststellen, dass ich anders aussehe.
Das muss ich leider auch.
Aber das ist trotzdem, ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten 2 Jahren durfte ich mit jungen Filmteams drehen, die waren alle 20 bis 30 maximal, ja. Also das heißt, sie waren alle so alt, wie meine Kinder sein könnten oder unser Sohn ist ja 21. Und das Tolle war, die waren immer so total höflich und nett zu mir und ich dachte immer, warum jetzt irgendwie dann, klar, die haben gesehen, da ist der jetzt 58-jähriger Mann und der hat ja nun Erfahrung im Job und die waren, klar, wir haben uns geduzt und das war alles toll, aber mir wurde bewusst, dass sie auch mal gesagt haben, ich meine, klar, du hast ja für uns, wir sind mit dir, da waren wir noch Kinder, mit dir sind wir groß geworden, ja, und ich so, ach ja, stimmt, ja, das war total schräg, aber das Schöne war, dass ich da am Set oder wirklich, wir waren alle auf einer Ebene und das schönste Kompliment, was die mir gegeben haben, Dietmar, ist unglaublich, mit deinem Erfahrungsschatz, dass du hier also überhaupt null Attitüde, null irgendwie Befindlichkeiten hast und ich so, ja, warum sollte ich das machen? Ja, und das ist ganz interessant. Klar nehme ich mir inzwischen raus, dass ich sage, du weißt du was, wenn ich jetzt ehrlich gesagt morgens fange ich um 10 an. Früher haben wir noch synchronisiert um 8.30 Uhr, 8.45 Uhr. Heute sage ich, du, wenn es nicht sein muss, das nehme ich mir raus. Oder ich sage, weißt du, ich brauche vielleicht für mich selber nicht brauche, sondern möchte dann meinetwegen 2-3 Tage frei haben, weil das Projekt kann ich verschieben. Also ich nehme mir Sachen raus, klar, was ja auch okay ist. Aber den Idealismus und diese Freude, die Begeisterung dafür, die macht mich im Grunde genommen auch ganz viel aus, glaube ich. Das ist so. Und das ist so, das bringt mich auch weiter wahrscheinlich, weiter im Sinne von, dass ich auch immer neugierig bin, dass ich auch immer nie stillstehen kann und nicht sage, ach komm, du, das reicht mir jetzt irgendwie, das Projekt und mehr brauche ich jetzt nicht. Und so sage ich, nee, du, also wenn es da was Neues gibt, also sei es jetzt meine Moderation wieder, sei es, dass ich jetzt wirklich auch mit Leuten zusammenarbeite, wo ich meine Erfahrungen teilen kann, neue Konzepte erarbeite, das ist so. Das ist manchmal Fluch, manchmal Segen, weil natürlich dadurch komme ich auch manchmal zu wenig zur Ruhe, aber es hält mich halt irgendwie, es lässt mich in Bewegung bleiben. Ja.
Aber es macht deine Authentizität auch aus. Ich glaube, wenn du nicht...
Ja, vielleicht, ja.
Ich glaube ganz ehrlich, man kann nur wirklich gut sein, wenn man sich immer wieder hinterfragt und diesen Idealismus auch beibehält. Ich glaube, anders wird man irgendwann, ob man es will oder nicht, übersieht man einfach Sachen, weil man so sehr mit sich selber beschäftigt ist, ja, und die Sache vergisst. Also mein ehemaliger Radiopapa hat immer so schön gesagt, what matters is what comes out on the radio. Also das, was wirklich wichtig ist, ist das, was am Ende beim Hörer ankommt oder was, ja, du am Ende für eine Arbeit ablieferst, egal ob das jetzt Radio ist oder Moderation oder ein Buch oder
ja,
was weiß,
ja,
ich.
Genau, ja.
Aber am Ende, wenn man sich selber zu ernst nimmt dabei und zu sehr in seinem Wust da, ich kann das, ich bin hier, ich mache das ja schon,
ja,
seit,
ja,
weiß ich nicht, ich weiß, was ich zu tun habe, dann wird man irgendwann auch nicht gut. Und ich glaube, das ist das, was dich persönlich, Dietmar, echt ausmacht. Und ich glaube, das ist dein Geheimnis. Also, wie krass das jetzt klingt, aber ich glaube, weil du einfach noch so idealistisch, nenn es naiv, ich würde eher sagen...
Naiv, ja, also positiv naiv,
positiv,
also
ne?
Neugierig.
Also
ja,
einfach neugierig an die Sache rangehen, das macht dich aus.
Dankeschön, Emmy, Dankeschön dafür. Und in dem Zusammenhang fällt mir jetzt gerade ein, ich habe in den letzten Jahren zum Beispiel auch wirklich nochmal bei manchen Sachen, sei es beim Hörbuch, auch beim Hörspiel, Sachen neu ausprobiert. Und habe gesagt, weißt du was, ich lese ja nun jetzt vom iPad ab. Und er hat gesagt, pass auf, vielleicht war die Schrift doch immer zu klein, also jetzt unabhängig von Alter und so. Arbeite mal so. Probier das mal so. Mach mal da nochmal andere Sachen. Und das ist toll, dass in unserem Beruf, wir haben ja in dem Sinne keine Fortbildung, können wir ja machen. Du kannst dich ja fortbilden. Habe ich selten gemacht, muss ich gestehen. Also ich habe selten Workshops gemacht. Andere haben es gemacht, wunderbare Kollegen und Kolleginnen von mir. Und ich habe das immer nicht gemacht. Und ich habe das, glaube ich, immer selbst raus ausprobiert. Kommen wir wieder zu dem Ding, hast du mal selbst irgendwie, da bist du der Junge gewesen, wo ich sage, du, ich glaube, ich probiere bis heute einfach Sachen aus.
Einfach rumprobieren,
ja. Genau. Ja, ja.
Das ist halt total wichtig, glaube ich, oft. Und ich glaube, ich muss nochmal, weil wir jetzt auf als Junge und so nochmal auf die Musik zurückkommen. Ja. Du hast ja gerade von Markus Krause erzählt. Also ich bin immer noch dafür, wir müssen unbedingt unseren Song aufnehmen.
Den Sinclair-Song. Genau, das wäre doch was. Also genau, das hatten wir ja schon mal beim letzten Mal. Da haben wir draußen in Berlin vom Renaissance-Theater gestanden, weiß ich noch.
Hat man uns ja eher so ein bisschen abgewatscht, wie jetzt mit dem Live-Ding. Ich glaube, das müssen wir dann bei dem nächsten Live-Hörspiel müssen wir das umsetzen.
Das wäre doch was. Man kann es ja auch so verkaufen, John Sinclair wird verhext und deswegen ist er plötzlich so in der Vorstellung, dass er Sänger ist und tritt auf. Weißt du, dann kann man das ja auch verkaufen.
John Sinclair muss in eine Castingshow.
Ja, oder so. Oh ja, das ist...
John Sinclair muss zu was, so die britische DSDS.
Das ist den Superstar.
Das wurde geil, großartig. Also. Und dann muss der da hin und muss dann irgendwie singen. Und das ist super. Ich glaube, direkt umsetzen, finde ich gut.
Sehr gut, genau, das ist der Plan. Asmodis sucht den Superstar. Genau. A-S-S.
Sehr gut. Asmodis sucht den Superstar. Das ist, das gefällt mir. In diesem Sinne, lieber Dietmar, ich danke dir für deine Zeit und dass wir sind ja schon wieder, ich weiß gar nicht, wir haben schon wieder so lange geblubbert.
Das ist wunderbar.
Können wir gleich wieder zwei Podcasts machen. Lieber Dietmar, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
Ganz bestimmt sprechen wir uns bald wieder und ich sage von Herzen Dank an dich, Amy.
Tschüss. Ach, Kinders, ich spreche einfach so gerne mit John. Das macht so viel Spaß. Das ist einfach so toll. Also ich glaube, das liegt daran, weil wir beide das machen, was wir lieben und uns dann immer ganz viel zu erzählen haben, aber einfach, weil das so ein sympathischer, netter, cooler Typ ist. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Interviewen. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin, ciao.